Und die Leute haben Angst, sie haben Atemnot und sie sterben vielleicht. Ich möchte einfach auch für die Leute sensibilisieren, wie stellen wir uns den eigenen Tod vor? Möchten wir in Angst und Schmerzen und Atemnot, möchten wir so sterben? Möchten wir die letzten 2, 3 Stunden unseres Lebens tatsächlich so verbringen bei vollem Bewusstsein?
Mein Name ist Nabil Atassi, ich bin Arzt und Moderator. Die Corona-Krise hat auch mein Leben verändert. Mitten in der 4. Welle berichtet dieser Podcast weiterhin von den Menschen, die sich in dieser immer noch besonderen Situation für die Betroffenen eingesetzt haben und immer noch einsetzen. Sie erzählen von ihren ganz persönlichen Eindrücken und worauf es jetzt ankommt. Und damit herzlich willkommen zu diesem Podcast.
Covid-19. Was Ärzte und Helfer wirklich erleben. Der SWR1 Podcast mit Dr. Nabil Atassi.
Die Krankenhäuser sind überlastet, die Pflege am Limit und aktuell ist schon wieder kein Ende in Sicht. Bei mir ist Marion. Marion, herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Hallo Herr Atassi.
Marion ist Krankenschwester und normalerweise, da arbeitet sie auf einer Lungenfachstation, aber seit März 2020, also schon seit der ersten Welle, ist sie auf einer Corona-Spezialstation. Und letzte Woche, am Montag, 22. November, da hat uns hier im SWR1 Sendezentrum diese Nachricht von ihr erreicht.
Guten Tag, mein Name ist Marin. Ich habe gerade eben in SWR1 gehört, wie toll der Weihnachtsmarkt in Heidelberg ist. Ich habe gestern von 13 Uhr bis 22.30 Uhr ohne Pause auf der Corona-Station gearbeitet. Bei uns sterben die Menschen, es geht ihnen schlecht, sie sind nicht führbar, überhaupt nicht. Es sind Junge, es sind Alte, es sind Geimpfte, es sind Ungeimpfte. Dann kommt hier eine Krankenschwester im Radio. Ich finde es gut, ich bin Krankenschwester. Ich weiß, was in da im Krankenhaus abgeht. Nee, weiß sie nicht. Ich kann nicht mehr. Ich bin jetzt wieder auf dem Weg zum Frühdienst. Ich habe um 22:30 Feierabend gehabt. Hab einen Heimweg, hab einen Hinweg. Jetzt können Sie sich mal ausrechnen, wie lange ich tatsächlich geschlafen habe. Und machen Sie nicht so viel Werbung für diese Weihnachtsmärkte und wie toll die Weihnachtsstimmung ist. Wenn es so weitergeht, erlebe ich Weihnachten nicht mehr. Ich finde es ein Wahnsinn. Ich kann nicht mehr. Bin jetzt im Auto, jetzt auf dem Weg zur Arbeit und jetzt geht's wieder in die Hölle. Wie dumm sind Sie, dass Sie Werbung machen? Wie dumm!
Das hat bei uns in der Redaktion für sehr, sehr viele Reaktionen gesorgt, hat uns auch sehr betroffen gemacht. Und deswegen, Marion, haben wir Sie heute auch eingeladen. Können Sie nochmal sich zurückversetzen in die letzte Woche, wie es Ihnen da ging, als Sie diese Nachricht bei uns hinterlassen haben?
Also erst einmal ein ganz herzliches Entschuldigung für diese Schreiattacke. Sie sind natürlich nicht dumm, aber mir ging es wirklich an diesem Morgen oder an diesem Wochenende sehr, sehr schlecht. Ich hätte gar keinen Dienst gehabt an dem Montag. Ich wäre eigentlich auf eine Resilienzfortbildung eingeladen gewesen für 3 Tage. Die wurde wegen Corona abgesagt. Also war ich bereit zum Arbeiten. Mhm. Ich hatte tatsächlich einen schrecklichen Sonntagsdienst, der sehr heftig war mit ganz, ganz vielen Zugängen. Die wurden teilweise schon gar nicht mehr bei uns auf Station angekündigt. Sie standen plötzlich da. Der Rettungsdienst hat halt einfach geliefert und wir haben abgenommen. Den Patienten geht's schlecht. Es geht einfach so. Ich beschreib's mal von einer Patientin, die aus dem Pflegeheim kommt. Die kommt zu uns, weil sie schlecht Luft bekommt, weil sie Corona-positiv ist, weil sie vielleicht demnächst sterben wird. Sie wird dann von ihrem Bett auf diese Trage vom Rettungsdienst gelagert. Das kommen vermummte Männer, Frauen, die sie nicht kennen, die nicht mit ihnen sprechen. Dann kommen sie ins Auto. Dieses Auto rumpelt dann durch irgendeine Stadt, kommt dann irgendwo in einem Krankenhaus an. Und dann werden sie wieder ausgeladen, dann rumpelt es wieder, dann werden sie zu uns oder in die Notaufnahme, wo auch immer, dann gleich hingepackt, wieder fremde Menschen, wieder vermummt, wieder spricht keiner mit einem, wird einfach nur übereingesprochen, die Leute haben Angst, sie haben Atemnot und sie sterben vielleicht. Ich möchte einfach auch für die Leute sensibilisieren, wie stellen wir uns den eigenen Tod vor? Möchten wir in Angst und Schmerzen und Atemnot, möchten wir so sterben? Möchten wir die letzten 2, 3 Stunden unseres Lebens tatsächlich so verbringen bei vollem Bewusstsein? Und solche Menschen kommen zu uns. Es kommen auch die Jungen. Die Jungen, die einen positiven Test zu Hause haben. Jetzt ist ihnen plötzlich ein bisschen schwindelig, wird ein bisschen Kopfschmerzen und dann kommen sie mit Rettungsdienst zu uns, weil es ihnen plötzlich ein bisschen schlechter geht. Denen geht es nicht wirklich schlecht. Die kommen dann zu uns, haben Männer ganz häufig hohes Fieber von 37 Grad. Das ist kein Fieber und wir tun nichts, weil wir nichts tun brauchen. Wir müssen keinen Sauerstoff geben, wir müssen kein Fieber messen, wir müssen keine Therapie einleiten. Und dann müssen wir das aushalten, dass sie eigentlich auch schon wieder gehen wollen. Die machen uns unheimlich viel Arbeit noch dazu. Aber um diese Situation noch mal zu erklären, an diesem Montagmorgen, wo ich Ihnen so auf den Anrufbeantworter geschrien habe, ich war übermüdet. Ich habe in dieser Zeit zwischen Spät- und Frühdienst fast gar nicht geschlafen, weil ich nicht runtergekommen bin. Ich habe dann diesen Bericht gehört und diese Krankenschwester, die dann tatsächlich auch noch gesagt hat, wie gut sie es findet, dass wir diese 2G-Regelung machen.
Ganz kurz, in dem Bericht ging es da um die Zeit um Weihnachtsmärkte. Ja. Das war am 22. November. Damals sollten die Weihnachtsmärkte noch stattfinden. Inzwischen sind die ja abgesagt, ja, die meisten.
Es kam halt auch noch in der Berichterstattung, da kommen Leute aus anderen Orten, die keinen Weihnachtsmarkt haben, aus Gründen. Das heißt, sie kommen auch von einer Corona-Inzidenz-Hochburg und verteilen eventuell das Virus noch weiter. Und deswegen werden Weihnachtsmärkte abgesagt. Kurz darauf wurde ja auch Stuttgart abgesagt und viele andere. Ich weiß jetzt, mein Mann war am Wochenende beruflich in Karlsruhe. Der war dort auf dem Weihnachtsmarkt. Der wurde richtig gut kontrolliert und abgesperrt. Ein Freund meines Mannes hat am Sonntag auch erzählt, er war in Heidelberg auf dem Weihnachtsmarkt. Da gab es gar keine Kontrollen.
Den Heidelberger Weihnachtsmarkt ging es auch damals. Ja. Jetzt sind die ja abgesagt, in vielen Städten auch inzwischen abgesagt worden. Ist das für Sie jetzt was, wo Sie sagen, gut so?
Nein, man hätte es viel besser anders aufziehen müssen. Es ist schade, dass diese Weihnachtsmärkte abgesagt werden. Ich gehe unheimlich gerne auf Weihnachtsmärkte. Ich mag die Düfte, ich mag die Musik, ich mag die Stimmung. Aber so wie es praktiziert wurde, geht einfach gar nicht. Die Veranstalter haben teilweise gesagt, naja, ihr müsst halt Maske aufsetzen, aber wenn ihr immer Glühwein trinkt, dann müsst ihr keine Maske aufsetzen. Und in Glühwein ist Alkohol. Alkohol nimmt die Hemmung dann wieder. Dann vergessen sie die Maske, dann gibt es vielleicht auch noch Unstimmigkeiten, vielleicht auch Rangeleien. Man hätte Weihnachtsmärkte machen können, man hätte nicht so viele Trinkstände und nicht so viele Essstände machen müssen, was Weihnachtsmärkte ja leider Gottes heutzutage wahnsinnig prägt. Und wenn man einfach nur es als Markt aufgezogen hat, die Gemeinde Calw hat es zum Beispiel gemacht, die haben einen Weihnachtsmarkt gemacht für Calver, von Calvern, die dort arbeiten und die dort leben, die konnten dort auf den Weihnachtsmarkt. Es war schade, dass niemand anderer kommen kann, aber sie waren für sich und sie haben kontrolliert.
Sie waren, als Sie den Anruf getätigt haben, wirklich in einer absoluten Ausnahmesituation.
Ich war, ja.
Total überarbeitet. Übermüdet. Und Sie kamen aus einem Spätdienst heraus, das war am Abend, und sind dann schon wieder auf dem Weg zum Frühdienst gewesen. Dazu muss man sagen, Spätdienst, das heißt im Krankenhaus bis wirklich 10:30, dann auch arbeiten abends. Ist überall ein bisschen anders. Wie ist bei Ihnen?
Also normalerweise hätte ich 9:30 Feierabend gehabt, aber durch die Lage einfach, wir können momentan ganz selten pünktlich Feierabend machen. Wir sollten laut Arbeitszeitgesetz eine Ruhezeit einhalten, wusste aber genau, wie die Frühschicht besetzt ist. Und ich halte mich dann nicht an die Ruhezeit. Ich hätte, wenn ich 9:30 Feierabend gehabt hätte, erst 6:30 anfangen müssen. Aber das kriegen wir nicht hin, das ist zu viel Arbeit. Wir machen.
Das heißt, Sie gehen früher hin?
Ich gehe früher hin, ich missachte das Gesetz.
Ist das bei Ihnen normal? Ist das die Regel, dass das so gemacht wird? Oder ist das jetzt gerade dieser Ausnahmesituation Corona geschuldet?
Nee, das ist nicht Corona geschuldet. Wir haben vorher schon viel zu tun gehabt. Wir haben vorher schon extrem viel Arbeit. Wir waren vorher schon am Limit. Das sagt ja inzwischen auch jeder, auch die Politiker. Corona ist der berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Aber ja, und dann heißt es wieder, die Deutsche Krankenhausgesellschaft warnt vor dem Kollaps der Krankenhäuser. Es kommt gefühlt jeden Tag in den Nachrichten. Aber es tut keiner was. Es passiert nichts.
Sie sind ja, bevor Sie auf der Corona-Station angefangen haben zu arbeiten, das haben Sie schon während der ersten Welle gemacht, also schon im März 2020 sogar schon angefangen. Was machen Sie denn normalerweise im Krankenhaus?
Normalerweise kümmern wir uns um chronisch kranke Menschen, die COPDler, also die chronischen Lungenerkrankungen, die Tumorpatienten. Dann sind es noch ein paar, die auch Lungenteilresektionen haben. Das sind lauter Menschen, die schlecht Luft bekommen, ganz oft.
Im Augenblick ist es so, behandeln Sie jetzt nur noch Corona-Patienten. Es sind ja auch Isolierstationen, auf denen Sie dann sind. Das heißt, da ist auch noch ein bisschen ein Mehraufwand mit Verkleiden, Entkleiden, sich schützen, ja. Dann immer mit dabei. Wahrscheinlich diese Visiere, die man jetzt auch schon überall kennt. Können Sie mal so kurz beschreiben, wie Ihr Alltag da zurzeit so abläuft?
Also so ein Frühdienst fängt in der Regel so an, dass einer von uns die Messungen macht, die Blutdruckmessung, Puls, Sättigung, gucken, ob wir am Sauerstoff noch was regulieren müssen, ob wir einen Arzt anrufen müssen, dass der Patient vielleicht intensivpflichtig wird, weil er zu wenig Sauerstoff von uns bekommt.
Haben die Patienten alle Sauerstoff?
Nein, nicht alle.
Nicht alle?
Nicht alle. Nicht grundsätzlich, das kommt wirklich drauf an, ob sie es tatsächlich brauchen. Aber wir haben in jedem Zimmer Sauerstoff. Und wenn der Patient jetzt gleich Sauerstoff braucht, dann haben wir ihn. Und die anderen, die gehen waschen. Es sind ja ganz sehr viele pflegebedürftige Patienten. Da muss man sich das so vorstellen. Wir haben unsere normale Dienstkleidung an und dann diesen Schutzkittel, dieses Plastik. Wir haben zwei Paar Handschuhe an. Wir haben die FFP3-Maske an, wir haben ein Visier oder eine Schutzbrille und wir haben eine Haube. Und so gehen wir von morgens um 5:45 bis manchmal sogar 9:00 durch die Zimmer und waschen den Patienten bzw. versorgen die Patienten und wir schwitzen da drin. Da brennt die Brühe überall durch. Wir sind am Schluss durchgeschwitzt.
Am Schluss einer Schicht oder ist das eigentlich schon viel früher der Fall?
Am Schluss diesem ersten Durchgang.
Also nur von einem Patienten?
Nein,
wir reden gar nicht von der Schicht?
Wir reden von allen Patienten. Wir reden von diesem Abschnitt bis zum Frühstück. Von morgens um 5:45, manchmal nur bis um 8, je nachdem wie viele Patienten da sind oder tatsächlich auch mal bis um 9. Und dann bekommen die Patienten Frühstück und wir haben auch eventuell die Chance, eine Pause zu machen. Und dann geht's weiter, dann kommt die Visite und dann kommen wieder neue Patienten, die kommen ja auch zwischendurch. Also das fällt ja nicht weg, wenn wir eigentlich Arbeit haben, die kommen ja trotzdem. Dann kommt die Untersuchung, wir müssen die Lungenspiegelung machen, die bei uns auf Station stattfinden. In der Regel sind die auch später, weil es ja Covid-infizierte Patienten sind.
Muss man dann auch nochmal besondere Vorsichtsmaßnahmen dann auch ergreifen.
Mhm. Röntgenuntersuchung, also CT-Untersuchung und auch nochmal zu gucken, haben Sie Infiltrate, sieht die Lunge tatsächlich auch Covid-typisch aus, muss man noch was machen, wie ist das weitere Vorgehen, wie müssen wir uns den Patienten kümmern, ja, und die Zeit rennt uns teilweise auch wirklich davon und plötzlich steht, ja Gott sei Dank, auch irgendwann die Spätschicht tatsächlich da, Übergabe und dann ist aber noch nicht vorbei.
Weil Sie dann noch Dinge nacharbeiten
Ja, nacharbeiten, Dokumentation.
Sie haben gesagt, die Chance auf eine Pause haben Sie dann vielleicht, das haben Sie an einer Stelle vorhin gesagt,
ja.
Nicht die Regel, dass Sie Pause machen?
Doch, überwiegend schon. Ich hatte nur an diesem Montag nach meinem schrecklichen Anruf, an diesem Tag hatte ich tatsächlich keine Pause, weil ich mich hauptsächlich auch darum habe kümmern wollen, dass die bei uns gerade aushelfen, dass die wenigstens eine Pause bekommen.
Läuft es denn gerade richtig auf bei Ihnen? Sind es viele Patienten? Wie viele Patienten haben Sie denn auf Station, auf so einer Corona-Einheit?
Ich habe es jetzt gar nicht gezählt, aber es waren jetzt, glaube ich, an der Woche waren es 30 bis 35 Patienten. Da kommen ja auch die Verdachtsfälle, die müssen wir erstmal einzeln legen, weil wir wissen ja noch nicht wirklich, ob die Covid-positiv sind. Der Schnelltest ist vielleicht positiv, aber wir müssen den PCR noch abwarten. Dann kann man es manchmal auch nicht glauben, wenn beides negativ ist, dann wird die Lunge nochmal untersucht, dann wird nochmal eine Lungenspiegelung gemacht. Es gibt tatsächlich Patienten, die im Schnelltest negativ sind, im PCR negativ und wenn man dann diese Lungenspiegelung macht und dieses Lungensekret untersucht, dann hat man dieses positive
Also auch
Ergebnis.
Das ist möglich.
Auch das ist möglich. Negativ heißt nicht negativ.
Das heißt, die sind dann so beides in einem, so eine Entscheidungseinheit für die unklaren Patienten, die dann vielleicht Corona haben, vielleicht auch nicht. Also so eine Decision Unit nennt man das in den Krankenhäusern. Und dann sind sie aber auch eine richtige Corona-Station, wo die Erkrankten in unterschiedlichen Schweregraden, die vielleicht gerade noch so nicht intensivpflichtig sind, die werden bei Ihnen auch behandelt.
Ja, also es ist eine Station, es gibt keine Zwischeneinheiten, es gibt einfach nur einzelne Zimmer, wo dann die Verdachtsfälle reinkommen.
Müssen die alle alleine liegen, die Patienten?
Die Verdachtsfälle, ja. Die positiv getesteten und in der Regel sind es auch die Delta-Varianten, dann weiß man, der ist das Gleiche, der gleiche Virus. Und dann
legt man die auch zusammen?
Wir müssen zusammenlegen, sonst haben wir keinen Platz mehr.
Wie viele Pflegekräfte kümmern sich denn um diese 33 Patienten? Bei Ihnen auf Station?
Jetzt seit letzter Woche ist tatsächlich besser geworden. Wir haben Ich habe die Zahlen nicht wirklich da, weil wir haben Leute, die aus dem OP uns unterstützen, von chirurgischen Stationen, von gynäkologischen Stationen, die einfach von ihrer Station abberufen wurden, um bei uns zu helfen. Es ging uns letzte Woche pflegerisch tatsächlich besser.
Sie schildern Spätdienst auf Frühdienst, hohe Arbeitsbelastung, hohe Belastung während der Arbeitszeit. Da bleibt wenig Zeit auch für den Einzelnen, wenig Zeit auch für einen selber. Strahlt sowas dann auch ins eigene Leben aus, also ja, so ins Privatleben?
Ja, also mein Mann ist auch im Gesundheitswesen tätig. Wir haben leider nicht sehr viel andere Themen zurzeit. Unser Kind ist in der Pubertät. Natürlich auch nochmal eine Herausforderung. Freut sich natürlich auch, wenn die Eltern einen in Ruhe lassen, dann kann man sein eigenes Ding tun. Was mir natürlich dann auch wehtut, ich kümmere mich viel zu wenig um mein Kind, ich kümmere mich viel zu wenig um mich. Ich habe es neulich einer Arbeitskollegin gesagt, ich schlafe, ich gehe arbeiten, kaufe ein und koche.
Wie ist denn das, wenn Sie nach Hause kommen von so einer Schicht, wenn Sie wirklich so, ist man da richtig ausgebrannt? Kann man da noch viel machen?
Nee, ich mache tatsächlich nicht mehr viel. Ich setze mich dann erstmal auf die Couch, wenn es geht, oder ich koche, je nachdem, wie spät es ist, wie hungrig die Familie sein könnte, was wir vorher schon ausgemacht haben. Und dann bleibt eigentlich gar nicht mehr viel übrig vom Tag. Bin viel, tatsächlich aber auch viel in sozialen Medien unterwegs und push mich dann vielleicht auch noch mit solchen Negativnachrichten oder tausche mich aus mit anderen. Das ist mir unheimlich wichtig. Wir versuchen uns auch auf der Arbeit auszutauschen, aber das geht ja auch nicht, weil wir uns ja hauptsächlich um die Patienten kümmern müssen.
Sie machen diesen Job ja schon sehr lange. Ich denke, so eine Ausnahmesituation kann man eine gewisse Zeit aushalten.
Ja.
Aber auf die Dauer, da hat es dann schon auch Auswirkungen auf einen. Haben Sie das Gefühl, Sie haben sich verändert da in den letzten 2 Jahren jetzt auch?
Also ich bin sehr, sehr viel empfindlicher geworden. Also auch eben deswegen auch dieser Anruf im Radio, dass ich, vielleicht hätte mich das früher auch gar nicht so gejuckt. Und ich so, ja gut, dann machen Sie das in Heidelberg halt so. Aber ich bin lauter geworden und ich habe weniger Angst vor Konsequenzen, vor diesem Lautsein.
Urlaub hilft ja, wenn man so ein bisschen runterkommen will. Wann hatten Sie das letzte Mal Urlaub?
Ich hätte in den Herbstferien Urlaub gehabt. Ich wollte an die Nordsee. Meine Männer haben mir freigegeben, sagt dann, geh, das habe ich letztes Jahr schon gemacht.
Damit Sie sich mal auf sich konzentrieren.
Dass ich mir einfach mal den Kopf durchpusten lassen kann. Das hat letztes Jahr sehr gut geholfen. Und dann wurde ich krank. Also ich bin nicht in Urlaub gefahren, ich war zu Hause.
Man muss dazu sagen, das hat jetzt wahrscheinlich nichts damit zu tun, Sie waren ganz am Anfang auch selbst infiziert mit Corona, haben das jetzt sozusagen hinter sich. Hatten Sie damals Symptome?
Ich hatte hohes Fieber und ich war müde, durch das Fieber natürlich. Und ich hatte aber nicht diesen trockenen Husten, der überall beschrieben wurde. Ich hatte am Schluss einen richtig produktiven Husten und habe mich nach diesen 14 Tagen Quarantäne fit gefühlt wie ein Turnschuh und ich war bereit, Bäume auszureißen. Mir ging's gut. Habe jetzt aber im Nachgang tatsächlich auch so ein bisschen Probleme. Mein Puls ist viel zu hoch. Ich habe Wassereinlagerungen, ich habe Konzentrationsstörungen und ich bin müde. Müde von Corona, von meiner eigenen Infektion oder von der Arbeit. Weiß man nicht so genau. Aber ich habe gesundheitliche Probleme, das kann man schon so sagen. Ich muss Medikamente nehmen 2-mal am Tag, damit mein Herz ein bisschen ausgebremst wird und mir nicht davonläuft.
Das ist alles neu jetzt bei Ihnen aufgetaucht, jetzt in den letzten 2 Jahren. Also Sie würden schon sagen, dass diese 2 Jahre, die jetzt mit Corona nochmal das Ganze verstärkt haben, die ohnehin schon hohe Belastung jetzt nochmal so richtig beschleunigen, auch in der Pflege insgesamt und bei Ihnen persönlich.
Also die Pflege ist sehr viel anstrengender geworden jetzt in der Corona-Zeit, war aber vorher schon anstrengend. Wir waren vorher schon am Limit. Wir waren vorher schon ausgeblutet. Wir waren vorher schon nicht beachtet. Wir waren vorher auch schon systemrelevant. Wir haben alles schon vorher gemacht. Uns hat da auch niemanden interessiert. Das Gesundheitssystem hat man runtergewirtschaftet. Schon über Jahre, nicht nur mit diesem aktuellen noch Gesundheitsminister, sondern vorher schon. Und es hat keinen wirklich interessiert. Und wir Pflegekräfte sind zu dumm, würde ich jetzt mal sagen, um uns zu organisieren und uns tatsächlich auch mal zu wehren.
Da sind wir jetzt schon bei der Politik. Und da hatten wir in diesem Podcast letztes Jahr eine Kollegin von Ihnen zu Gast, nämlich Jenny. Und generell ist es ja so, wir diskutieren ja viel darüber, dass man diese Situation, wie sie jetzt ist, mit der 4. Welle schon vielleicht hätte voraussagen oder vielleicht auch verhindern können, besser darauf vorbereitet sein können. Und da hat Jenny im Mai 2020, also letztes Jahr, als sie während der 1. Welle Corona-Intensivstationsschwester war, da hat sie Folgendes gesagt. Das hören wir jetzt mal.
Und jetzt gehen wir mal dahin, dass es wirklich die Freiheit dann wieder gibt und die Infektionszahl steigt wieder an. Und wer hat dann keine Freiheit mehr und wer leidet darunter? Das sind dann wieder wir in den Krankenhäusern, in den Kliniken. Wir müssen das Ganze dann wieder ausbaden und wir gehen dann wieder am Limit.
Klares Bekenntnis.
Hat sie vollkommen recht.
Von Jenny. Wie sehen Sie das? Also haben wir es irgendwie verpasst? Also hat man da nicht zugehört? Das wurde doch gesagt. Also die Virologen haben es doch vorausgesagt.
Es hat jetzt auch eine Krankenschwester vorausgesagt. Leider Gottes ist eine weibliche Person. Den Frauen hört man prinzipiell nicht so gerne zu. Lisa Federle redet sich manchmal auch den Mund fusselig und irgendwie habe ich das Gefühl, man hört ihr nicht richtig zu. Maiti hat es auch im Frühjahr 2020 gesagt. Hat man ihr auch nicht richtig zugehört. Markus Söder war total überrascht von der vierten Welle. Das wusste ja keiner. Dann hat man bewiesen, Entschuldigung, die Virologen haben es im Sommer vorausgesagt. Man will es nicht hören. Wir wollen es nicht hören. Christian Lindner hat gestern noch gesagt, nee, wir können jetzt keinen Lockdown machen. Die Wirtschaft, die geht ja total zugrunde, also sinngemäß. Da kriege ich eine Wut.
Also Sie fühlen sich ja schon verarscht.
Ich fühle mich richtig verarscht, ja.
Da gibt es ja Bekenntnisse aus der Politik, nämlich auch von unserem Ministerpräsidenten von Winfried Kretschmann. Und den hören wir uns jetzt mal an.
Vor allem von den Intensivstationen kommen alarmierende Nachrichten. Wir laufen auf eine Situation zu, wie wir sie in dieser Pandemie bei uns noch nicht erlebt haben. Mit einem Personal, das während der letzten Wellen immer alles gegeben hat und das auch jetzt wieder schier Übermenschliches leistet. Das Personal leidet unter extremen psychischen Belastungen. Viele Covid-Patienten sterben. Und viele liegen dort, weil sie nicht geimpft sind. Es geht auch an lang gedienten und erfahrenen Pflegekräften nicht spurlos vorbei. Nicht wenige sind ausgebrannt.
Das Problem scheint in der Politik angekommen zu sein. Man scheint es zumindest realisiert zu haben. Was würden Sie sagen, warum passiert trotzdem nichts?
Weil die Hütte noch nicht gut genug brennt. Weil die noch nicht selbst betroffen sind, weil wir immer noch irgendwie durchhalten, obwohl wir gar nicht können. Mir hat neulich eine Kollegin gesagt, es geht nicht mehr darum, ob ich gute oder schlechte Pflege mache. Es geht einfach nur darum, wie überstehe ich diesen Tag. Und das ist für mich eine sehr bezeichnende Aussage. Und unser Ministerpräsident, der ist ein Freund von sehr, sehr klaren Worten. Und ich finde gut, was er gesagt hat. Aber was mich im Allgemeinen tatsächlich stört, es geht immer nur um die Intensivstationen. Ich wurde neulich sogar von einem Mitarbeiter aus meinem eigenen Krankenhaus damit konfrontiert. Hast du jetzt ein bisschen ruhiger geworden? Auf die Intensiv liegen ja nur 7 Corona-Patienten, während bei uns 30 liegen. Es ist die Intensivstation. Ich möchte die Leistung von meinen Kollegen auf Intensiv überhaupt nicht schmälern. Die machen großartige Arbeit und die Patienten, die intubiert sind und an ECMOs liegen und sonst irgendwie, die brauchen sehr, sehr viel Personal, um auch die Menschen zu wenden, in die Bauchlage zu bringen. Die sind genauso überlastet wie wir, aber sie haben einen großen Vorteil. Die Leute, die Patienten hängen am Monitor. Die sehen am Monitor, hoppla, jetzt geht er mit der Sättigung runter, jetzt geht der Blutdruck hoch oder runter oder jetzt schlägt das Herz nicht mehr so. Den Monitor haben wir auf unserer Station nicht. Wenn jetzt im Moment ich zu dem Patienten sage, also gut, ich komme dann später wieder vorbei, kann das sein, dass es ihnen in einer Viertelstunde so schlecht geht, dass er beatmungspflichtig wird und ich krieg's nicht mit, weil die Tür zu ist und er nicht in der Lage ist, sich zu melden und nachher vielleicht tot im Bett liegt, wenn ich nach einer Stunde wieder reinkomme und ich mich wundere, hoppla, dem ging's doch vorher noch gut. Das geht so rasend schnell. Unter Delta ist das wahnsinnig schnell gegangen. Vorher war es nicht ganz so dramatisch, aber die Delta-Variante, die ist extrem und da geht's von einem auf den anderen Moment den Patienten so wahnsinnig viel schlechter, dass sie schier sterben.
Das ist ein sehr heftiges Beispiel, das Sie da schildern. Haben Sie das so erlebt?
Alltag. Das ist unser Alltag.
Das heißt, Sie haben da jeden Tag auch tatsächlich schwere Verläufe, Leute, die schnell auf Intensivstationen müssen oder sogar bei Ihnen auf Station versterben.
Also gut, es wäre jetzt gelogen, wenn es tatsächlich jeden einzelnen Tag wäre. Aber jeder von uns hat es schon mehrfach erlebt, dass es so ist.
Das kann ja gar nicht anders sein, als dass das an die Substanz geht. Sie haben es auch geschildert in Ihrem Anruf. Sie sagen, ich kann nicht mehr. Wenn das so weitergeht, überlebe ich Weihnachten nicht. Das ist eine sehr drastische Schilderung. Sie sagen aber damit ja was, man ist da am Ende seiner Kräfte. Sprechen Sie da nur für sich oder eigentlich auch für die Kolleginnen und Kollegen mit?
Ich denke, dass ich für meine Kollegen mitspreche. Aber dieses, ich erlebe Weihnachten nicht. Weihnachten ist ein wunderschönes Fest, es ist ein Geburtstagsfest und wir möchten gern Weihnachten feiern. Ich habe das Glück, dass ich vielleicht einen Weihnachtsgottesdienst erlebe, weil ich an Heiligabend Frühdienst habe und an den anderen Tagen habe ich Spätdienst. Ich arbeite prinzipiell sehr gerne an Weihnachten, weil an Weihnachten gibt es eine ganz bestimmte Stimmung in so Pflegeeinrichtungen wie Altenheimen oder Krankenhäuser. Ich mag das, aber es ist kein Weihnachten. Wir fühlen dieses Weihnachten nicht, auch wenn wir jetzt Weihnachtsgeschenke vom Arbeitgeber kriegen oder von Patienten oder wenn Weihnachtsmusik kommt im Radio. Es kommt, bei mir kommt es nicht wirklich an.
Wir müssen ja vielleicht dazu sagen, Sie müssen ja mit einer relativ dünnen Personaldecke alle Wochenenden und Feiertage dann immer bestücken. Das heißt, für Sie ist es sowieso klar, Weihnachten und Silvester frei haben.
Nee, ja, ist unmöglich. Ein Ding der Unmöglichkeit, das hat keiner von uns. Das manche heißt, arbeiten beides.
Wenn die anderen Menschen frei haben, dann müssen sie eigentlich immer schon planen, irgendwo arbeiten zu müssen.
Ja, wenn andere Menschen Ende des vergangenen Jahres ihre Tabellen aufmachen und Radiosender, Zeitung, sonst irgendwie sagen, so müssen sie ihren Urlaub buchen, damit sie auch die Brückentage gut nutzen können und die Feiertage 4 Tage Urlaub verplempern oder 7 Tage dann tatsächlich oder 10 Tage haben. Solche Rechnungen gibt es, da können wir in der Pflege oder das ist ja nicht nur in der Pflege, das ist viel im öffentlichen Dienst, wir können dann einfach nur müde drüber lächeln und sagen, ja, aber es Wochenende müssen wir ja trotzdem arbeiten.
Was macht denn das mit der Stimmung bei Ihnen auf den Stationen? Was wird da geredet unter den Kolleginnen und Kollegen? Wie ist da die allgemeine Befindlichkeitslage?
In dieser Urlaubsdebatte?
Generell.
Ach, wir sagen manchmal so flapsig, was auch andere schon zu uns gesagt haben. Ja, ihr habt ja gewusst, welchen Beruf ihr ergreift. Ihr wusstet ja, dass es schwierig wird. Ihr wusstet, dass ihr unliebsame Arbeitszeiten habt. Aber klar, das war uns klar. Aber dass es wirklich so heftig wird. Ich habe 99 meine Ausbildung abgeschlossen. Ich war motiviert und ich kann vielleicht sogar auch noch was ändern und besser machen, indem ich mit den Menschen rede. Aber leider rennen wir gegen Mauern.
Sind Sie weniger geworden? Also haben Sie gemerkt, dass Kolleginnen und Kollegen da mit der Zeit aufgegeben haben,
ja,
den Beruf verlassen
viele,
haben?
Viele sehr gute, sehr hochqualifizierte Kollegen sind weg, die eigentlich noch ein paar Jahre oder viele Jahre mit uns hätten arbeiten wollen, die diesen Beruf genauso lieben wie ich, aber einfach aufgrund der Belastung, es ist viel mehr Arbeit, es wird viel mehr auf uns abgewälzt, die Erwartungshaltung an uns ist auch so sehr viel größer geworden und die Beleidigungen sind so sehr viel mehr geworden und es ist alles so viel mehr und wir tragen das alles irgendwie auf unserem Rücken mit, damit dieser Laden läuft und das tut weh. Und da gehen halt ganz viele, die machen einfach Dinge, die, wo sie einen geregelten Arbeitstag haben, morgen einen geregelten Feierabend, ein geregeltes Wochenende und frei für die Familie, für Freunde, für das, was man gerne tut.
Wo gehen die denn so hin? Die Leute, was machen die denn, anstatt dann die Pflege zu machen?
Viele gehen tatsächlich zum MDK. Mhm. Die Leute, langjährige Krankenpflegekräfte werden gesucht, weil das sind die Profis. Die wissen,
wie es läuft. Ne?
Die wissen, wie es läuft. Die wissen, wo der Bedarf steht. Manche gehen komplett raus, die Jungen, die fangen dann an zu studieren und machen dann irgendwas ganz anderes. Von manchen hört man gar nichts mehr. Die sind dann einfach weg.
Erkenntnis ist ja der erste Schritt zur Besserung. Wir haben es gerade gehört vom Ministerpräsidenten von Winfried Kretschmann. Da wird ja jetzt auch, es wurde auch schon während der ersten Welle immer wieder geklatscht. Gibt viele Bekenntnisse. Sie haben gerade eins gehört. Medien und Gesellschaft sagen, es muss besser werden. Für Sie jetzt mal langsam der Punkt erreicht, wo Sie sagen, so jetzt müsste auch mal was kommen?
Ja, der Punkt ist schon lang drüber. Wir wissen schon lang, dass es besser werden muss, dass die Pflegekräfte bessere Arbeitsbedingungen haben müssen. Wir brauchen auch meiner Meinung nach auch nicht diese viel bejubelte Corona-Prämie, die es jetzt scheinbar wieder geben soll zum dritten Mal.
Wird jetzt angeboten für mich, und auch steuerfrei, denn man hat sich ja in der ersten Instanz auch darüber beschwert, dass diese Prämie genau nicht steuerfrei war.
Doch, die erste Prämie war steuerfrei.
Die erste Prämie war steuerfrei.
Die zweite nicht. Und für mich ist das Schweigegeld. Klar, ich nehme das auch gern. Ich habe es noch nicht angerührt, es liegt bei mir auf dem Sparbuch. Aber es ist Schweigegeld. Wir brauchen Bedingungen, unter denen wir menschenwürdig, patientenorientiert arbeiten können. Wir müssen die Patienten gut versorgen. Irgendwann liegen die selbst im Krankenhaus und brauchen eine gute Pflege. Und wenn die Pflege weg ist, ist es wie mit den Bienen. Wenn die Bienen weg sind, ist alles tot. Wenn die Pflege weg ist, auch vorbei.
Wie kann man diese Bedingungen schaffen?
Leider glaube ich, dass es jetzt nur noch übers Geld tatsächlich geht. Weil am Anfang habe ich immer gesagt, wir brauchen mehr Leute, wir brauchen bessere Arbeitsbedingungen, aber wir kriegen die Leute nur noch mit Geld. Wenn wieder sich junge Menschen dafür interessieren, diesen Beruf zu machen und wissen, sie bekommen damit ein Gehalt, womit sie eine Familie ernähren können, dann sind sie auch eher bereit, diesen Beruf zu ergreifen. Und wenn dann mehr kommen, dann haben wir auch bessere Arbeitsbedingungen, weil wir dann mehr Kollegen haben. Aber das ist ein fürchterlich langer Weg, das kriegen wir in den nächsten 3 Jahren nicht hin.
Aber ist das nicht auch Schmerzensgeld, Schweigegeld, was da gegeben wird, wenn man einfach nur mehr gibt?
Schweigegeld, Schmerzensgeld, es ist mir egal, wie es heißt. Es ist einfach nur eine Ohrfeige.
Gut, mehr Geld ist eine Sache. Ganz sicher unbenommen, die Gehälter für die Pflege müssen hoch. Was kann man noch verbessern? Sie haben gesagt, bessere Arbeitsbedingungen. Nur mit mehr Geld ist das ja auch nicht so.
Ja, aber bessere Arbeitsbedingungen heißt ja, dass wir mehr Personal haben. Und wir haben weniger Personal, weil viele Menschen sagen, oh nee, ich, für das Gehalt, da mache ich nicht mit unter diesen Bedingungen. Wir brauchen mehr Zeit für unsere Patienten. Ich leite dann quasi eine Schicht und mache Übergabe an meine Kollegen im Spätdienst und ich habe diese Person, von der ich erzähle, wie es ihr geht, vielleicht 10 Minuten gesehen, weil ich nur noch hier noch nach Aktenlage dann irgendwas erzählen muss. Ich weiß es gar nicht wirklich, wie es ihnen geht.
Mehr und Zeit für den einzelnen Patienten.
Mehr Zeit für die Menschen, mehr Zeit für die Patienten. Und da spreche ich jetzt nicht nur für mich im Krankenhaus, da spreche ich auch für meine Kollegen in der Altenpflege, weil die haben es, glaube ich, noch viel schlimmer erwischt.
Sie sind ja noch da. Viele Kolleginnen und Kollegen sind weg. Kriegt man die, wenn man die Bedingungen verbessert, weil die ihren Beruf, Sie haben es vorhin selbst gesagt, genauso lieben wie Sie, kriegt man die wieder zurück?
Ich fürchte nein. Weil sie das, was sie inzwischen gefunden haben, so viel besser ist. Eine Work-Life-Balance haben. Und sie merken, was sie in den letzten Jahren einfach kaputt gewirtschaftet haben, dass sie sich selbst kaputt gewirtschaftet haben. Und sie haben keinen Glauben mehr in die Politik, die Dinge entscheidet, die uns betreffen. Von denen, die jetzt weg sind, von den vielen, könnte ich mir aktuell gerade nur 2 vorstellen, die sich's nochmal überlegen würde.
Was ist mit Ihnen? Bleiben Sie?
Ich liebe meinen Beruf. Das ist so abwechslungsreich, so vielseitig, so schön. Ich bilde Krankenpflegekräfte aus. Ich helfe den Menschen, dass sie unter meiner Pflege wieder gut rauskommen. Ich habe gerade keinen Plan B, das ist mein Problem.
Und wenn Sie einen hätten, dann würden Sie wahrscheinlich auch gehen?
Könnte schon sein, ja, aber ich bin noch da und ich kämpfe noch. Und ich denke immer noch, wenn ich dann jetzt auch noch aufgebe, dann weiß ich gar nicht, ob's Kämpfen tatsächlich was gebracht hätte. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss da weitermachen. Das gibt natürlich auch Stress zu Hause. Mein Mann sagt schon immer, mach was anderes. Das ist ja nicht mehr auszuhalten mit dir, aber er kann mir jetzt auch nicht wirklich sagen, was besser zu mir passen würde.
Sie sagen, kämpfen lohnt sich und das ist sicherlich richtig. Die Frage wäre, müsste sich die Pflege nicht auch ein bisschen besser organisieren, damit man da vielleicht ein bisschen mehr Schlagkraft hat und mehr bewirken kann, auch in der Gesellschaft?
Ja, wir sind gewerkschaftlich überhaupt 0 organisiert.
Laufen ja gerade die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst und da wird die Pflege immer so ein bisschen mit reingemacht. Die Ärzte zum Beispiel, die haben ihre eigenen Vertreter, die praktisch in der Medienwelt täglich was sagen über die Belange der Ärzte. Bei der Pflege fehlt das.
Wir hätten auch welche, die was sagen. Also die Silvia Bühler von Verdi, die sagt sehr viel und sehr laut viele Dinge, die uns betreffen. Nur das Problem ist, wenn wir uns nicht in einer Gewerkschaft beispielsweise organisieren, wir Pflegekräfte, dann tun die für uns auch nichts. Wir sind letzten Endes die, die im öffentlichen Dienst arbeiten und wir haben in unserem Haus einen Tarifvertrag. Wir sind die Nutznießer von diesem Tarifvertrag. Wir tun nichts dafür. Wir genießen einfach nur dieses eigentlich noch gute Gehalt im Vergleich zu anderen Arbeitgebern. Wir haben einen Tarifvertrag und das ist gut, aber wir engagieren uns nicht. Wir berufen uns auf einen Personalrat, MAV, Betriebsrat, die machen das dann schon. Nee, die können das eben auch nicht machen, wenn die Manpower da hinten nicht steht. Und das meine ich mit, dass wir Pflegekräfte einfach zu ausgepowert, zu desinteressiert und manchmal einfach zu dumm sind, uns zu organisieren.
Haben Sie da selbst schon mal überlegt, mit einzusteigen in das Engagement für den Beruf, den Sie lieben?
Bin mittendrin. Ich bin in einer betrieblichen Interessenvertretung. Ich bin da reingewählt worden. Ich bin Gewerkschaftsmitglied. Ich mache sehr viel in den sozialen Medien. Ich schreibe meine Wut da teilweise auch rein. Das wird auch schon manchmal gestreut. Ich kommuniziere mit ganz, ganz vielen Menschen. Ich mache was, aber ich kann jetzt nicht als einzelne Krankenschwester auf die Straße gehen und meine Fahne schwingen und sagen, alles ist schlecht. Ich brauche die Leute hinten dran und die habe ich nicht.
Und Sie sind hier und das ist auch gut so. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Danke auch für Ihren Anruf. Das war, glaube ich, ein wichtiges Zeichen, auch ein Anstoß für uns, Sie hierher einzuladen. Sie waren so freundlich, der Einladung zu folgen. Und ich drücke Ihnen für Ihr Engagement und natürlich auch für die Patientenversorgung, gerade jetzt in dieser Situation, alle Daumen, die ich habe. Das sind zwei Stück.
Dankeschön.
Danke, dass Sie hier waren, Marion.
Gerne.
Covid-19. Was Ärzte und Helfer wirklich erleben. Dr. Nabil Attassi in einem Podcast von SWR1.